Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik war für Julius Kardinal Döpfner das letzte große Wagnis. An dieser Synode war er voll engagiert. Auf den Vollversammlungen hat er als Präsident zur Debatte selten gesprochen, doch immer war er, sei es in offener Beschwörung mancher Mitglieder der Bischofskonferenz, sei es auf den Klausursitzungen der Bischöfe oder in direkten Gesprächen mit den Synodalen, Moderator, Vermittler, Dynamiker oder Beruhiger gewesen. Manch ein Synodaler hat nach vielen Enttäuschungen sich an diesem synodalen Döpfner wieder aufgerichtet, wieder weitergearbeitet. Die große Abschlusssitzung der Synode dürfte denn auch zu den schönsten Stunden im Leben dieses Kardinals gehört haben, als ihm der Dank des katholischen Deutschland dargebracht wurde. Der harte Mann Döpfner war gerührt. Keiner von uns Synodalen wusste, dass dies der persönliche Abschied von Julius Döpfner sein sollte.
Sie, Herr Kardinal, haben während der ganzen Dauer der Synode die schwere Last des Präsidentenamtes neben Ihren Aufgaben als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Erzbischof einer großen Diözese zusätzlich mit selbstverständlicher Bereitschaft getragen. Wir alle ahnen, was Ihnen das 6 harte Jahre hindurch abgefordert hat. Es gilt, 3 weitere Dinge hervorzuheben. Ihr männliches, klares Wort ließ Sie zum anerkannten Sprecher dieser gemeinsamen Synode werden. Präsident, ich konnte es Ihnen nicht so deutlich sagen, wie die Reaktion der Vollversammlung Ihnen deutlich gemacht hat. In vielen Predigten, Herr Präsident, machten Sie uns bewusst, dass wir einem geistlichen Ereignis dienen durften. Ihre Berichte hier in der Vollversammlung halfen uns aus dem Gedränge der Details heraus, uns der großen Zusammenhänge zu erinnern, nahmen Sie doch die Synode wiederholt zum Anlass, bedeutende Ausführungen zur Situation der Kirche und zur gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland zu machen. In unzähligen Einzelgesprächen haben Sie es verstanden, immer wieder Unterlegene zu versöhnen, die Fixierung von Unmut auf einzelne Synodalen oder Gruppen von ihnen aufzulösen, Verhärtungen aufzulockern, Aufgeregtes zu beruhigen und allzu Ruhiges aufzuregen. Ihre Stimme wurde zum Stabilisator und Katalysator der Synode zugleich. Und dass Sie mitten in allem Stress und Meinungsstreit, in 10 Verhandlungen und selbst in kritischen Phasen eigentlich immer Ihren unterfränkischen Humor bewahrt haben, war hilfreich für uns alle. Ihre Kommunikationsfreudigkeit hat dem Klima der Synode wohlgetan. Sie haben all das praktiziert, was wir lernen mussten, um zueinander zu kommen. Ihr Führungsstil diente stets der durch die Statuten gegebenen Ordnung, ohne je reglementieren zu wollen. Und Ihre ständige Ansprechbarkeit für die Medien trug wesentlich dazu bei, dass diese Synode quantitativ und qualitativ ein überraschend gutes Echo hatte und hat. Herr Präsident, Sie waren uns ein liebenswürdiger Präsident. Wir danken Ihnen dafür. Herr Kardinal Döpfner, Sie waren der Synode ein hervorragender Präsident. Gott möge es Ihnen vergelten.
Die wirksamste Kommunikation, die überzeugendste Sprache bleibt noch immer das Zeugnis des Lebens. Darum haben wir die Beteiligung des ganzen Gottesvolkes an der Sendung der Kirche in dieser Synode nie einseitig verstanden als Beteiligung an der Ausübung des kirchlichen Amtes. So wichtig diese ist und so sehr wir sie bejahen, würde sich Beteiligung darin erschöpfen, führte sie indirekt zu einer Ausweitung kirchlicher Amtskompetenzen und zu einem Klerikalismus neuer Art. Die spezifische und eigene Verantwortung der Laien, ihrer Gemeinschaften, Gruppen und Organisationen, geschieht im christlichen Zeugnis vor der Welt, in der mitwirkenden Gestaltung von Gesellschaft und Staat aus christlicher Überzeugung. Die Martyria, ein Grundvollzug kirchlichen Lebens, bleibt derjenige der Welt schuldig, der nicht im Apostolat der Kirche durch sein eigenes Leben und durch sein eigenes Handeln christliches Zeugnis gibt. Unsere Synode ist nicht müde geworden, aufzuzeigen, dass dieses lebendige Zeugnis eine zeitgerechte Spiritualität fordert, die dem heutigen Menschen zeigt, wie hier und jetzt Nachfolge Christi möglich ist. Es geht um konkrete Modelle, wie wir heute Wege zu Gott finden und gehen können. So wird durch das Leben und Tun von uns Christen in aller Welt deutlicher werden, dass Gott ist und dass er unser aller Vater ist. Er nimmt uns in Anspruch und ist unser Halt. Auf ihn sind wir verwiesen und von ihm werden wir getragen. Wir leben dafür, dass sein Reich komme. Ihm muss in erster Linie und letztlich unsere Aufmerksamkeit gelten, nicht uns selbst und unsere Kirche. Nur so können wir auch anstreben, was gar nicht beschlossen werden konnte, und doch das Entscheidende ist, wie sollten wir Glaube, Hoffnung und Liebe, diese Elemente jeder Spiritualität beschließen? Wie den doppelten Mut, sich ganz auf Gott und mit Gott ganz der Welt auszuliefern? Wie könnte eine Synode neue Menschen berufen? Und doch braucht es gerade neue Menschen, um viele Beschlüsse mit Leben zu erfüllen. Man denke an den Gottesdienst, an die Erneuerung der geistlichen Gemeinde, Gemeinschaften, der Gemeinde, der Ämter und Dienste, an den ökumenischen Auftrag und neue Formen des Weltdienstes. Auch die Diskrepanz zwischen dem, was wir als richtig und notwendig erkennen, und dem, wie wir sind, lässt sich nicht beschließen. Nicht beschlossen werden kann auch das Klima, in dem etwa Familien und pastorale Dienste gedeihen können. Nicht beschließen können wir den Übergang von der Versorgungsgemeinde zu einer Gemeinde, die selbst aktiv ihr Leben gestalten. All das kann nicht beschlossen werden, es kann nur durch das Leben eingebracht werden. Und so muss die Synode gerade dort aufhören, wo das Entscheidende, das gelebte Leben beginnt. Mit Gottes Hilfe haben wir heute miteinander diese Schwelle erreicht. Möge Gott helfen, dass wir morgen mit dem Gottesvolk in allen Gemeinden über diese Schwelle hinwegschreiten und uns dem Leben stellen.
Wir verabschieden uns in dieser Synodenaula voneinander mit dem Ruf: Wachet auf!
Mit Abschluss der Synode ging das harte Bischofsleben weiter. Hatte sich Julius Döpfner jahrelang vorwiegend der Seelsorge im eigenen Lande widmen können, so gehörten die letzten Monate seines Lebens wieder mehr der Weltkirche. Eine Reise nach Afrika, die ihn tief beeindruckte und erschütterte, Pendeln zwischen Rom und München und schließlich der Auftrag für eine heikle Mission in Jugoslawien, die er nun nicht mehr erfüllen kann. Einen Tag vor Antritt seines Urlaubs sagte er, er habe diesen Urlaub bitter nötig. Am 23. Juli hat Julius Döpfner noch einmal eine Sendung für den Bayerischen Rundfunk aufgenommen, ein Wort zum Sonntag. Dies ist das letzte geistliche Wort, das Julius Kardinal Döpfner zu den Katholiken Bayerns sprechen wollte, Begegnung mit Gott. Rückblickend hören sich diese Worte an wie das geistige Vermächtnis dieses Kirchenmannes Döpfner, der mitten in der Zerreißprobe eines Bischofs zwischen Rom und Heimatkirche aus einem großen und guten Leben abberufen wurde.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, kürzlich wurde ich bei einem Gespräch, das ich vor der Firmung mit Firmlingen hatte, von einem von Ihnen gefragt: Sind Sie schon einmal Gott begegnet? Die Frage kommt nicht von ungefähr. Es ist ganz eigenartig, die Frage nach Gott, nach Gottes Erfahrung, nach dem Gebet, ist in unserer Jugend heute mit erstaunlicher Kraft aufgebrochen. Wie habe ich nun auf diese Frage geantwortet? Mit einem Nein, wenn damit gemeint ist, ob ich Gott begegnet sei, wie man einem Menschen begegnet, den wir mit unseren Augen sehen, mit dem wir mit unserem Mund reden, dem wir die Hand zum Gruß reichen. Doch ich fügte dann hinzu, ich bin Gott schon oft begegnet, aber in anderer Weise, als das mit Menschen geschieht. Ich habe das dann in aller Kürze so erklärt. Wenn Menschen über sich nachdenken, über ihre Sehnsüchte und ihre Fragen, wenn sie nachdenken über die Welt in ihrer Ordnung und ihrer Schönheit, dann mag ihnen der Gedanke, die Frage kommen, steht nicht hinter all dem ein höheres Wesen, das all das erschaffen hat, das unserem Leben Sinn und Richtung gibt? Auf eine solche Frage antwortet unser christlicher Glaube, sagen wir es noch deutlicher, antwortet uns Christus. Er hat uns von seinem Vater erzählt, der alles erschaffen hat, der uns liebt, der ihn, seinen Sohn, zu uns gesandt hat und seinen Geist uns schenkt. Christus hat uns nun gesagt, und er hat es auch oft vorgemacht, dass wir zu diesem, seinem Vater, beten, zu ihm sprechen können und sollen. Diesem Gott also, der verborgen ist, weil er ganz anders und größer ist als wir und uns doch geheimnisvoll nahe ist, können wir begegnen, wenn wir zu ihm beten, wenn wir also zu ihm sagen, wir beten dich an, du großer, gewaltiger Gott. Wir danken dir, du liebender Vater. Wir bringen zu dir unsere Bitten. Wenn nun unser Glaube an diesen Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lebendig ist und tief in uns wurzelt, dann erfahren wir immer wieder in Freude und Zuversicht die Nähe Gottes, dann können wir sagen, wir begegnen ihm. Das kann nun geschehen bei einem Fest der Kirche, im Gottesdienst, im Gebet des Alltags, beim Erleben der schönen Welt. Manche Stunde auf herrlichen Berggipfeln waren mir selbst eine unvergessliche Gottesbegegnung, aber auch in persönlicher Not. Nun, gerade beim Letzten könnte man kritisch fragen, wie oft beten gläubige Christen, etwa, dass sie gesund werden und werden nicht erhört? Da schaut der Glaube tiefer. Ich war schon zweimal in Lourdes, zusammen mit Kranken, die dort um ihre Heilung beteten. Und da war jedes Mal für mich das tiefste Erlebnis wie diese Kranken, scheinbar unerhört, neu gestärkt und froher heimkehrten. Sie erfuhren sich mit ihrem Leid in Gott geborgen. Sie waren Gott begegnet. Darf ich bei diesem Wort zum Sonntag im August, dem großen Ferienmonat, für Sie und für uns alle den Wunsch aussprechen, möge uns in dieser Zeit des Ausruhens das geschenkt werden, dass wir durch unsere sichtbare alltägliche Umwelt hindurchschauen auf den Gott, der in allem und über allem ist und für uns da ist. Ich sage es mit einem Wort des Psalmes 26. Es ist von einem Menschen gesprochen, der tiefe Glaubenserfahrung besaß. Zu dir redet mein Herz, nach dir sucht mein Gesicht, nach deinem Antlitz suche ich, o Herr.